SRF 3.
Einwanderer aus Bosnien-Herzegowina sind in der Schweiz gut integriert, sagt eine Studie aus Bundesbern. Die Schweizer Bevölkerung ist körperlich aktiver als vor 10 Jahren, zeigt das Bundesamt für Statistik. Italiens neues Sparpaket ist ein Signal der Hoffnung für die Bevölkerung, erklärt unsere Expertin. Und das Wetter, es ist oft bewölkt und stellenweise nass bei 19 Grad. Morgen bessert es dann langsam. Am Mikrofon sind heute Isabel Meissen und Kevin Gahannes. Er bringt uns den Nachrichtenüberblick.
Die Bevölkerung aus Bosnien und Herzegowina ist in der Schweiz gut integriert. Vor allem die zweite Generation. Zu diesem Schluss kommt eine Studie des Bundes. In der Schweiz würden etwa 35.000 Personen aus Bosnien und Herzegowina leben. Das macht rund 2% der ausländischen Bevölkerung aus. Viele von ihnen seien in den 90er Jahren als Flüchtlinge in die Schweiz gekommen. Heute sei die Einwanderung aus Bosnien-Herzegowina klein, schreiben die Bundesbehörden. In der Schweiz bewegen sich die Menschen in der Freizeit immer mehr, vor allem weil sie mehr wandern oder im Garten arbeiten. Innerhalb 10 Jahren ist die Zahl der körperlich Aktiven gestiegen, von 63 auf 72% der Bevölkerung. Das zeigt die jüngste Befragung durch das Bundesamt für Statistik. In der Deutschschweiz sind die Menschen laut der Erhebung aktiver als im Tessin und in der Romodi. In den Ländern der Eurozone sind die Preise im September um 0,3% gestiegen, verglichen mit dem letzten September. Damit fiel die Inflationsrate auf das niedrigste Niveau seit 5 Jahren, wie die Europäische Statistikbehörde mitteilt. Vor allem die Energiepreise seien gefallen und hätten so die Teuerung gedämpft. In New York ist ein 45-jähriger Schwarzer nach 29 Jahren im Gefängnis freigelassen worden. Der Mann war wegen Mordes verurteilt, nun wurde er für unschuldig erklärt. Der Staatsanwalt sagte, die Verurteilung des damals 16-Jährigen habe ausschließlich auf falschen Geständnissen beruht, das Urteil sei nicht durch andere Beweise abgesichert worden. Bei einem Schneesturm im Himalaya sind mindestens 32 Personen ums Leben gekommen, 24 Leichen seien bis jetzt geborgen worden, melden die Behörden. Zu mehr als 100 Wanderern hätten die Bergungskräfte nach wie vor keinen Kontakt. Die Touristen und ihre Bergführer waren auf der beliebten Annapurna-Runde im Nepal von dem Sturm überrascht worden. Auch eine 10-köpfige Schweizer Gruppe befand sich in dem Gebiet. Sie ist in Sicherheit. Nun die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index liegt bei 7.926 Punkten, minus 2,7%. Der Euro wird zu 1.2058 Franken gehandelt und der Dollar zu 94,56 Rappen. Das Wetter. Es gibt viele Wolken und die Sonne zeigt sich nur spärlich. Stellenweise regnet es bei 19 Grad. Morgen ist es zunächst stark bewölkt und nass. Im Laufe des Tages wird es sonniger. Im Süden setzt sich die Sonne schneller durch.
Mittag.
Mutter Europa versucht zu sparen, aber einer ihrer Söhne schert aus. Italien schnürt ein Wirtschaftspaket, wie es das Land noch nicht gesehen hat. 36 Milliarden Euro soll dieses der Wirtschaft zusätzlich bescheren, und zwar durch Steuererleichterungen bei Privaten und Firmen sowie mehr Ausgaben beim Staat. Ich habe die Journalistin Kirstin Hausen in Lugano gefragt, die größte Steuersenkung in der Geschichte der Republik, was kann die bewirken?
Den Italienern bringt es erstmal Hoffnung, weil Italien ist so ein Hochsteuerland, das ist unglaublich. Und auf der anderen Seite sind die Dienstleistungen ziemlich miserabel. Und trotzdem sind die Steuern so hoch wie, weiß nicht, in Schweden oder so. Das passt irgendwie nicht zusammen. Ja? Wenn man ein Land mit hohen Steuern ist, dann muss man den Bürgern auch dafür was bieten. Insofern sind diese Steuersenkungen ein ganz, ganz wichtiges Signal. Vielleicht nicht unbedingt an die hohe, an die große Industrie. Ich rede jetzt nicht von Fiat oder so. Ich rede jetzt von Unternehmen, von den Schuhfabriken in Varese und von den Kleiderherstellern in der Toskana. Und was jetzt gebraucht wird, das ist Aufschwung.
Italien will ja auch mehr investieren, nicht nur die Steuern erleichtern, den Bürgern, den Unternehmen. Aber kann es sich das überhaupt leisten?
Ja, das ist natürlich eine Frage, die man sich stellen muss. Gerade von außen schaut man dann auf die Einnahmen, auf die Ausgaben und denkt, uiuiui, das kann nicht klappen. Aber die Frage ist, wo soll es eigentlich hingehen? Was soll eigentlich aus Italien werden? Soll es weiterhin vor sich hinkrepeln von Jahr zu Jahr? Oder soll da jetzt mal eine wirkliche Umstellung stattfinden und eine Modernisierung des Systems, was dann ja auch dazu führt, dass Italien wieder von alleine auf die Beine kommt? Das würde dann ja auch allen anderen helfen. Also die Frage ist wirklich, was ist die Alternative?
Etwas anders könnte das ja aussehen mit dem Widerstand von außen. Europa im Moment fährt eine strikte Sparpolitik, Italien schert jetzt grob aus. Ist da ein Familienkrach unausweichlich?
Also dass es da zwei verschiedene Visionen gibt, wie es in der Europäischen Union weitergehen soll, das ist nichts Neues. Und jetzt kommt es einfach darauf an, wie glaubwürdig wird dieses Maßnahmenpaket in Brüssel vorgestellt. Wenn das Ganze irgendwo Hand und Fuß hat und man vertreten kann, es geht nicht nur darum, dass wir Steuern, dass wir Schulden machen und im Grunde machen wir den Schlendrian wie immer, dann denke ich, wird es da in Brüssel auch schwierig, das Ganze einfach zurückzuweisen.
Bis Ende Jahr soll die Vorlage dann auch dem italienischen Parlament vorliegen. Danke für diese Einschätzungen, Kirstin Hausen.
Info 3 Mittag.
Amnesty International, das Rote Kreuz, Greenpeace und so weiter, das sind Nichtregierungsorganisationen, die Einfluss auf die Politik nehmen, immer mehr. Dieser Einfluss aber passt Machthabern etwa in Peking, Moskau oder Abu Dhabi nicht. Sie stehen den NGOs auf die Füße, wo sie nur können. Fredrik Steiger berichtet.
Als Thomas Biringer am Anfang des Jahrzehnts in Abu Dhabi das Büro der Deutschen Konrad-Adenauer-Stiftung aufbaute, war er voller Enthusiasmus. In kleinen Schritten die Golfstaaten mit Demokratie, Rechtsstaat und Menschenrechten vertraut machen, das war das Ziel. Heute ist Biringer Chef der Nahostabteilung der Stiftung und weitaus pessimistischer.
Das sieht man ja bei der Adenauer-Stiftung insbesondere an dem Fall Ägypten, der ja immer noch ungelöst ist. Aus den Emiraten sind wir auch rausgeflogen.
In Ägypten wurden gar zwei Mitarbeiter verurteilt. Douglas Ratson, Chef des ICNL, einer Organisation in den USA, die sich für die Rechte der Nichtregierungsorganisationen einsetzt, schlägt nun Alarm. Unter manchen Regimen sei es inzwischen fast unmöglich, zivilgesellschaftliche Organisationen zu gründen.
In some regimes it has been simply impossible.
Immer mehr Regierungen hätten Angst vor öffentlichen Debatten. Manche gingen brachial vor, andere äußerst trickreich, um NGOs zu behindern. Typisch ist für Kenneth Ross, den Chef der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch Russland. Allein indem man internationale NGOs als ausländische Agenten bezeichne, rücke man sie in die Nähe der Spionage, sagt er gegenüber Radio SRF. Aber sogar in Ländern wie Indien, das durchaus als Demokratie gilt, würden die Gesetze immer restriktiver. Auch in Indonesien, Malaysia oder in Ungarn gibt es immer mehr Schikanen. Thomas Biringer.
Das sind auch Länder da inzwischen dabei, die man weltweit nicht auf dem Schirm hatte.
Im Visier sind zunächst NGOs, die sich mit Politik oder Menschenrechten befassen. Aber es geht weit darüber hinaus, sagt Kenneth Ross.
You see anti-corruption groups being targeted.
Antikorruptionsorganisationen sind betroffen, Umweltorganisationen, selbst humanitäre, soziale oder im Gesundheitswesen tätige NGOs. Denn fast alles hat eine politische Dimension. Viele Machthaber stünden im Grunde bloß mit Lippenbekenntnissen zur Demokratie. Ohne lebhafte Zivilgesellschaft, ohne freie Medien, ohne NGOs, die sich einmischten, sei Demokratie eine Farce.
The political space for civil society and NGOs to operate.
Ein Stück weit sind die NGOs sogar ein Opfer ihres Erfolgs, meint Thomas Biringer von der Adenauer-Stiftung.
Natürlich ist es in gewisser Weise ein Lob. Gerade in Ägypten zum Beispiel, die haben ja da tatsächlich ernsthaft was bewegt.
Genau weil NGOs etwas bewirken, geraten sie ins Visier der Mächtigen. Was Bürgerorganisationen erreichen können, zeigte sich gerade wieder in Hongkong. Auch hier wohl mit dem Effekt, dass das Peking-Regime jetzt die Schraube gewaltig anzieht.
Und hier noch eine Verkehrsmeldung von 12.08 Uhr in der Westschweiz. Wegen eines Unfalls ist die A9 Richtung Lausanne zwischen Schäber und der Verzweigung Lacroix bis etwa 14.30 Uhr gesperrt. Eine Umleitung ist signalisiert.
Info 3 Mittag.
Die Todesseuche Ebola, was, wenn sie auch in der Schweiz auftritt? Die großen Spitäler sind vorbereitet, allerdings für einzelne Fälle. Das Basler Unispital präsentierte gestern sein Hightech-Ebola-Isolierzimmer und erklärte gleichzeitig, es könne wohl kaum mehr als einen Patienten aufs Mal behandeln. Auch andere große Spitäler würden im Moment rasch an den Anschlag kommen. Dominik Meyer.
Schutzanzüge, Atemgeräte, minutiös geregelte Abläufe. Die Sicherheitsvorkehrungen für Ärztinnen und Pfleger sind enorm. Ein Ebola-Fall in der Schweiz würde einen gewaltigen Personalaufwand mit sich bringen, sagt der stellvertretende Chefarzt Andreas Wittmer. Er leitet den Ebola-Sonderstab am Basler Universitätsspital.
Seit dem Freitagabend wissen wir, dass die Behörden, die Gesundheitsbehörden zumindest der USA fordern, dass jeder Mitarbeiter von einem zweiten beobachtet wird, ob er alle Regeln einhält. Das heißt, eine Verdoppelung des Personalaufwandes.
30 bis 40 Personen bräuchte es wohl für einen einzigen Ebola-Patienten, schätzt das Basler Universitätsspital. Und das hat Folgen.
Viel mehr als einen Fall kann man wahrscheinlich wirklich nicht behandeln. Das würde die Logistik überfordern, insbesondere wieder einmal mehr die Personalfrage.
Sagt in Basel Andreas Wittmer. Bund und Kantone würden gemeinsam entscheiden, wo ein Ebola-Kranker behandelt wird. Neben Basel kämen heute die übrigen Universitätsspitäler in Bern, Lausanne, Genf und Zürich in Frage. In Bern am Inselspital, dem Universitätsspital, rechnet Sprecher Markus Hechler ähnlich wie in Basel. 30 bis 40 Personen, Ärztinnen, Pfleger, Hilfspersonal pro Ebola-Fall brauche es wohl.
Wenn man den gesamten Behandlungsprozess anschaut, also von der Diagnose dann bis zur Pflege, ist das sicher eine realistische Zahl.
Das Inselspital könnte zurzeit nur einen Verdachtsfall aufs Mal abklären. Für die Pflege von Ebola-Kranken gäbe es 3 bis 5 Isolationszimmer. Ob aber auch das Personal ausreicht, um so viele Zimmer zu betreiben, lässt Spitalsprecher Hechler offen.
Ich bin immer vorsichtig mit so absoluten Aussagen, denn wenn es wirklich darauf ankommt, kann man auch Kräfte mobilisieren.
Das Bundesamt für Gesundheit, BAG, will nicht sagen, wie viele Betten insgesamt bereitstehen in der Schweiz für Ebola-Fälle. Daniel Koch, der Leiter der Abteilung Übertragbare Krankheiten im BAG, betont aber, die Kapazitäten reichten aus.
Es ist sicher so, dass die Spitäler jetzt nicht 4, 5 Zimmer vorbereiten, sondern mit einem Zimmer beginnen. Es macht auch keinen Sinn, dass man jetzt ganze Abteilungen versucht vorzubereiten. Wir erwarten einzelne Fälle.
Und sollte sich das ändern, sollten sich einmal größere Fallzahlen abzeichnen, dann geschieht das nicht von heute auf morgen, sagt Koch. Behörden und Spitäler hätten Zeit. Und neben den 5 Universitätsspitälern seien zurzeit auch andere Großspitäler dabei, sich vorzubereiten, damit auch sie künftig Ebola-Kranke behandeln könnten.
Das waren Informationen kompakt im Info 3, auch auf srf.ch/news. Am Mikrofon war Isabel Meissen.
Sendung von SRF3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.